Palacios ist für mich ein Spieler, wie ihn Bayern München braucht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie über Boniface nachdenken.
Palacios, dass da nicht die halbe Welt hinterher ist, darüber rätseln sie selber.
Herzlichen Glückwunsch Bayer Leverkusen, herzlichen Glückwunsch Xabi Alonso zur deutschen Meisterschaft. Natürlich wohlverdient. Ja, und wir haben uns gedacht, eine so außergewöhnliche Saison mit einem so außergewöhnlichen deutschen Meister verdient auch eine außergewöhnliche Reif ist Live-Sendung. Und da hätten wir im Angebot Marcel Reif im Leverkusen-Hoodie und Mehmet Scholl. Schön, dass Sie beide da sind.
Herr Mattel, schön hier zu sein.
Erklären wir zunächst den Hoodie, lieber Herr Reif.
Also ich habe eine ungeleugnete Nähe zu Bayer Leverkusen, weil mein Sohn da für Sport 5 der Vermarktungschef ist und meine Enkel sind diehard Leverkusen-Fans, 11 Jahre alt. Und die haben mir zu Weihnachten, weil ich den Hoodie ganz schön fand, diesen Hoodie geschenkt. Und beim Phrasenmäher, beim Kollegen Feind, weil sie hatte mich so lange genervt, ob Leverkusen denn die Meisterschaft schafft und ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen, weil man das ja nicht macht. Wer gesagt hat, wenn Sie denn Meister sind, ziehe ich den Hoodie an. Also, ich kann das allerdings noch, wenn ihr wollt, also auch noch das Ganze
nochmal. Marcel Reif im Hoodie. Also, das muss man wirklich festhalten, ja, gell?
Also, das diese hat Meisterschaft von Leverkusen auch. Macht vieles möglich.
So, das feiern wir heute gebührend und dann dreht sich die Welt weiter.
Was wir auch feiern, lieber Mehmet, wir sind beide per Du schon länger, darum bleiben wir auch hier jetzt dabei. Du kehrst zurück zu Bild, darum bist du heute hier bei Reif ist live ausnahmsweise schon mal zu Gast, wirst unser EM-Experte. Wir werden mehrere Sendungen, jetzt kommt Scholl, während der Europameisterschaft machen. Darum auch von mir im Namen von Bild herzliches Willkommen, dass du bei uns zum Team stößt. Und worauf können wir uns bei dir freuen bei der Europameisterschaft und gleich auch heute? Wie lebst du diesen Job des Experten?
Ja, es macht mir unheimlich Spaß, Spiele zu analysieren. Ich habe da so ein bisschen andere Herangehensweise und ich glaube, dass es recht locker werden wird und auch teilweise an vielen Stellen ein bisschen lustig, vielleicht Frotzeleien zwischen uns beiden, das kann jederzeit passieren.
Das kann jederzeit passieren, liebe Fußballfans, und wir wollen Sie ganz am Anfang nochmal dran erinnern, wie es ist mit Mehmet Scholl bei Bild. Hier ein paar Highlights aus unserer ersten Beziehungsphase sozusagen.
Jetzt kommt Scholl.
Herzlich willkommen zu Jetzt kommt Scholl und herzlich willkommen Mehmet Scholl.
Hi Matti.
Hi Matti.
Hi Matti.
Endlich EM in Deutschland.
Kannst du schmecken, kannst du fühlen, kannst du riechen.
Was macht er jetzt? Du willst ihn mitnehmen? Das ist einfach das Dauer-EM-Thema, Mehmet. Ich kann es ja nicht ersparen.
Ich verlasse gleich das Studio. Es sah aus, als hätte er mein Sofa erschossen. Kalt, wie wenn wir zwei uns umarmen.
Was ist da schiefgelaufen zwischen euch?
Vieles.
Zum Beispiel?
Geht dich nichts an.
Du willst dein Sixpack wieder mitnehmen?
Klasse. Es ist einzigartig. Schöner geht's nicht. Auf der einen Seite wirklich müde Spieler aus Barcelona, die wirklich auch sich nicht mehr aufbäumen konnten. Auf der anderen Seite eine Herde hellwacher Erdmännchen, die quasi immer auf dem Sprung waren. Ich habe lauter Spieler gesehen, auch ältere Spieler, die das Trikot mit Stolz getragen haben heute, die gerne Teil dieser Mannschaft sind, die gerne für den FC Bayern sich zerreißen.
Du bist nicht mehr heiß auf Gespräche mit Oliver, oder?
Überhaupt, um Gottes Willen. Nein, nein, nein.
Weil es so laut wird?
Nee, weil wir uns nicht mögen, ganz einfach. Wir sind seit geraumer Zeit nicht mehr besser geworden. Teilweise Spieler mit großen Fähigkeiten, aber als Team und mit dem Willen, Spiele zu gewinnen, vom Charakter her, sind wir nicht mehr besser geworden.
Du kamst vom Trainingsplatz und dann hat Hoeneß einmal reingewunken, oder?
Also ich habe überhaupt nicht verhandelt und dann ist er ins Nebenbüro zu Karl Hopfner und Karl Rummenigge und er hat gesagt, stellt euch mal vor, der hat gar nicht verhandelt. Ja. Dann kam er zurück und hat gesagt, hier kriegst du mehr, hier kriegst du mehr und hier kriegst du mehr.
Ja, also mehr von Mehmet Scholl, dann bei der Europameisterschaft 14.06. der erste Einsatz im Rahmen von Jetzt kommt Scholl. Und jetzt sprechen wir natürlich mit ihm und Marcel Reif über die Aktualität. Und die ist der Meister Bayer Leverkusen und das ist der Trainer Xabi Alonso. Und dem wollen wir einmal zuhören, wie er ja, diese Meisterschaft am Ende eingeordnet hat und vor allen Dingen auch, wem er dankt und was das über ihn aussagt.
Es ist eine große Ehre für alles, total verdient für diese Mannschaft, diese Fans, diese Verein, nicht nur diese Mannschaft, auch die Coach, die Spieler, die Direktor von Vereinheit. Sie haben gekämpft viel für diese Titel. So, wir sind eine Konsequenz von einer Top-Arbeit in vielen Jahren. So, ich erinnere mich meine Kollegen von Vergangenheit, Christoph Daum, Klaus Moller, Roger Schmidt und viele mehr. So, ich will es teilen mit vielen Leuten und es ist ein Moment zu genießen, eine große Erfolg in diese Verein.
Herr Reif, was sagt das über Alonso aus, dass er in diesem Moment des Glücks auch sogar an jemanden wie Christoph Daum denkt, der vor und 24 Roger Jahren
und Klaus Toppmüller
dieses Drama dort erlebt hat?
Nein, deswegen muss man sich nicht schämen heute mit dem Rudi, finde ich. Das wäre heute nicht so ein bisschen Leverkusen-Fan ist, mehr oder weniger, dem ist nicht zu helfen. Und das liegt nicht zuletzt an einem, der ein Senior ist. Das ist ein Herr. Der ist jung und hat heute schon ein Spektrum, das kriegst du an sich erst so mit grauen Haaren, dass du weißt, das ist, bin nicht nur ich heute und lass mich mal feiern und bin ich nicht der Allergrößte, sondern er hat eine Demut, eine Klarheit und das siehst du seiner Mannschaft an, das siehst du dem Spieler an und das hörst du dir dann an so einem Abend. Ich war gestern da ein paar Meter weggestanden in Leverkusen. So, dann kamen die da, also in die Pressekonferenz, crashten die Pressekonferenz, dann hat er mit denen, das ist eine Kabine, aber dann bei der Pressekonferenz danach, dann haben sie den nochmal überschüttet, dann hat er eine Zeit, ist er zwei, dreimal mit ihnen hochgehüpft und dann hat er gesagt, so, jetzt reicht Jungs, ich habe hier noch ein paar Fragen zu beantworten. Darauf schleichen sich so Andrichs und Schakas und so artig, drehen sich um und gehen raus. Es war dann genug. Dann mischt er sich so das Bier vom Ding, putzt den Tisch, setzt sich dann wieder hin, beantwortet noch 10 Minuten Fragen und sagt dann, jetzt ist Zeit zum Feiern und verabschiedet sich. Also, Sie merken schon, bin ein sehr großer Alonso-Fan und ich weiß allerdings warum.
Wie ist es bei dir, Mehmet? Was für einen Unterschied macht das, wenn der Trainer selber so ein Weltklasse-Spieler gewesen ist?
Ein Riesenunterschied. Also die Spieler schauen zu ihm hoch, die vertrauen ihm, das kann ja auch schief gehen. Also im Prinzip, er hat als Spieler eine großartige Karriere, hat großartige Trainer gehabt, die ihn ausgebildet haben, die ihn geprägt haben. Und das wäre die einzige Gefahr gewesen, dass er die Spieler nicht erreicht, wenn er ihnen irgendwelchen Blödsinn erzählt hat. Aber er hat ihnen Dinge vorgegeben, da können wir ja nachher noch drauf eingehen, was Leverkusen so besonders gemacht hat in der Saison, wo die Spieler gemerkt haben, es funktioniert. Und dann folgen die Spieler. Und es ist beidseitig so ein Vertrauen und Respekt da, dass die Spieler da gerne mitkommen. Und das hat man, die haben ja nicht irgendwie Spiele gewonnen, sondern sie haben alles dominiert. Und das als Bayer Leverkusen, wo wir früher immer gesagt haben, auch wenn sie uns nahe gekommen sind, also bis auf einmal, da hätten sie die Meisterschaft verdient gehabt, komme ich vielleicht auch gleich noch zu, in einer souveränen Art und Weise, sie waren ja oft nah dran, aber wir haben früher Leverkusen nicht wirklich schon ernst genommen, aber wir wussten, wenn die K.O.-Spiele kommen, auch in der Bundesliga, also gibt's ja keine K.O.-Spiele, aber wenn die Spiele kommen, wo es drauf ankommt, dann wackeln die und wir sind eher besser geworden. So, und in dem einen Jahr waren sie eigentlich schon so gut wie Meister, sie mussten in Unterhaching einen Punkt holen, wir mussten unsere Hausaufgaben zu Hause machen gegen Bremen, konnten das nicht mehr, hatten es nicht mehr in der eigenen Hand und eine großartige Mannschaft mit Ballack, C. Roberto, Emerson und vielen mehr und sie hätten es auch verdient gehabt, wir selber haben gar nicht mehr dran geglaubt, wir haben einfach nur dran geglaubt, okay, Leverkusen, was war immer deren Problem? Wenn der Druck kommt, dann brechen sie weg. Und was konnten wir noch für Druck machen? Aus der Ferne, wir hatten Werder Bremen zu Hause und da haben wir gesagt, okay, wir haben nur eine Chance, wir müssen früh hoch in Führung gehen, vielleicht wackeln sie dann. Aber die Mannschaft war so gefestigt, dass es nicht zu erwarten war. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Also es war mit Abstand die glücklichste Meisterschaft, die wir hatten.
Leverkusen hat in Unterhaching verloren, unter anderem Eigentor, Ballack sogar.
Das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen.
Nur zur der Form halber, Christoph Daum.
Ich glaube, Michael war ein großartiger Spieler, der ist nicht bekannt dafür, dass er jemals noch mal ein Eigentor geschossen hat.
Ausgerechnet.
Also es sollte so sein.
Ich war in Unterhaching und du dachtest, ja, so kann's gehen. Aber nur so. Nur so. Wenn Ballack also, ich hab's kommentiert. Und du dachtest, ja,
auch. Hast, also du, alle, hast du dann eigentlich auf dem Ohr dann auch gehabt, wie es bei uns steht?
Ja, klar.
Dass es bei uns schon 3-0 steht.
Nein, ach, was? Minuten. Nein, das war uninteressant. Das war dann interessant, als der Ballack, als der Ball im Tor ist. Dieses Eigentor von Ballack. Dann haben die gesagt, weißt du, pass auf, in 5 Kilometer Luftlinie steht's 3-0. Und ich hab's erfahren, bisschen früher als der Rest der Welt da. Und auf einmal merktest du,
da passiert was.
Jetzt ist nicht gut. Ja,
und vor allen Dingen, wenn man sich die Konstellation überlegt, Unterhaching war gerettet als Aufsteiger.
Das Stadion, die ganze, München. Die ganze Ambiance, das Ganze war hör auf. Das war alles geregelt. Das war hier, wir machen das fertig und dann gehen wir feiern in der großen Stadt. Im kleinen Vorörtchen, auf einmal bricht alles zusammen. Ich weiß heute noch, wie Daum mit seinem Sohn stand, Christoph Daum, im Gang und weinte auf die Schulter. Ich weiß nicht, wie alt er damals war, der Junge, 12, 13. Furchtbar.
Interessante Vorgeschichte auch. Ottmar Hitzfeld kam zum Abschlusstraining und hat wie selbstverständlich seine Rede gehalten und hat gesagt, so, Leverkusen wird morgen verlieren. Wir werden unsere Hausaufgaben machen, wir schlagen Bremen und dann sind wir morgen Mittag deutscher Meister. Und wir hatten eigentlich...
An der Stelle glaubst du dem Trainer doch nicht.
Ja, aber er hat es in einer Sachlichkeit, völlig unemotional, ohne irgendwie eine Anspruch. Da habe ich gesagt, ja, morgen Mittag sind wir Meister, wir halten jetzt die Spannung hoch und wir gehen früh in Führung und dann so, Leverkusen wird verlieren und wir haben alle gedacht, jetzt, was stimmt mit Ottmar nicht? Dann hat er noch was gemacht, da waren wir sauer, weil für uns war klar, das Ding ist durch. Wir dürfen zu Hause schlafen, wir gehen nicht ins Trainingslager. Wir waren so wozu? Viele immer, wozu denn? Und er hat gesagt, nix. Ich glaube, die letzten Stimmen von Spielern habe ich dann irgendwann um 3 gehört, morgens. Und wir haben gedacht, ja, okay, das ist so Zweck. Wir haben gedacht, Ottmar hat das Gymnasium für Zwangsoptimismus besucht, weil das war eigentlich nicht möglich und dass es dann am Ende so geklappt hat.
Das ist so lang her und gestern, sie haben eine Vereinshymne, Leverkusen, und die kennen sie auch, und da gibt's eine Textzeile und die mussten sie gestern, an der Stelle mussten sie immer diese Hymne, die ganze Stadion, also haben sie es gespielt, die alles singt, und an der Stelle mussten sie das Playback anhalten, weil da kommt die Zeile, deutscher Meister werden wir nie. So, und dann mussten die immer, gestern musste das Stadion dann alleine, deutscher Meister sind wir jetzt. Sie hatten nicht mal mehr die Zeit.
Wenn wir schon so immer zwischen Leverkusen und Bayern unterwegs sind, sind wir auch nochmal beim Trainer Xabi Alonso, den die Bayern haben wollten, Mehmet. Mhm. Und du kennst aus deiner Historie eigentlich, wenn Bayern jemanden haben will, dann kriegen sie ihn auch.
Genau.
Warum hat das nicht geklappt beim Fall Alonso?
Ich glaube, dass das mehrere Gründe sind. Der Horst Held hat es ganz gut gesagt neulich. Er hat gesagt, wenn Bayern jemanden holen wollte als Spieler oder als Trainer, mit Hoeneß und Rummenigge hat man die bekommen. Das ist jetzt keine Kritik an den aktuell Führenden oder der Führungsetage, sondern die haben das irgendwie anders gemacht. Xabi Alonso ist total verwachsen mit dieser Mannschaft. Das ist, können wir nachher auch auf die Inhalte eingehen, was er macht, wie er spielen lässt. Und die Mannschaft schaut zu ihm hoch. Also beide Seiten sind aufeinander konditioniert. Jetzt wird's drum gehen, diese tolle Mannschaft, das war wirklich über das ganze Jahr eine tolle Mannschaft, ohne Schwachpunkte, ohne eine Schwächephase, die zusammenzuhalten. Weil Bayern wird sicherlich was unternehmen wollen. Und da war der Trainer natürlich jetzt ein wichtiger Baustein, auch für die Spieler zu sagen, der hat mich besser gemacht. Bei dem weiß ich klar, wo ich dran bin. Der schickt mich nicht hin und her, sondern der vertraut meinen Fähigkeiten und er will nur das von mir. Er will nur das sehen von Palacios, Grimaldo, Xhaka, Wirtz, Boniface, Frimpong. Er will nur Tah, der sich unfassbar gesteigert hat. Ich kann einfach frei Fußball spielen. Und das auch noch erfolgreich. Warum soll ich woanders hingehen?
Auf wen werden die Bayern losgehen?
Ich habe das Gefühl, also Wirtz werden sie probieren, werden sie aber wahrscheinlich nicht bekommen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Da haben sie aber auch noch Zeit. Also da, mit dem kann man sich Zeit lassen, weil der wird nicht schlechter werden jetzt. Also der hat so ein begnadetes Talent und nutzt es jetzt schon. Das Potenzial ist riesig. So, interessant für mich wäre jetzt Palacios, der immer so ein bisschen untergeht hinter Chaka, der Regisseur ist, der das alles steuert. Grimaldo, der Tore schießt, der eigentlich gar kein linker Verteidiger ist, sondern immer irgendwie mit ins Mittelfeld einrückt. Und so, Palacios ist für mich ein Spieler, wie ihn Bayern München braucht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie über Boniface nachdenken.
Und obwohl jetzt, sie Kane haben?
Obwohl sie Kane haben, aber Harry wird nicht jünger werden. Also über die Fähigkeiten brauchen wir nicht reden. Aber er wird auch nicht jünger werden. Und Bayern hat alle großen Champions League-Titel gewonnen. Im Sturm Lewandowski, der war aber ab dem Halbfinale, das haben wir ja damals wir zwei auch kommentiert, nicht wirklich anwesend, auch im Finale nicht. Also das haben andere geregelt, aber davor, alle Stürmer, mit denen Bayern die Champions League gewonnen hat, waren körperlich unangenehme Spieler, Mandzukic, Elber und Gerd Müller. Dem wurde immer unterstellt, der schießt nur Tore. Der hat unfassbar viel gearbeitet für die Mannschaft. Also vom Spielertypus her würde Boniface auch passen.
Was glauben Sie, Herr Reif? Werden die Bayern ihrer Räuberstrategie treu bleiben und versuchen, ein, zwei offene Flanken in dieses Meisterkunstwerk zu schlagen?
Aber auch ein Räuber muss ja ein schwaches Opfer finden, eine Beute finden. Ich habe gestern 5 Meter neben Palacios gesessen an dem Tisch, da waren die Südamerikaner und dann kam Caro, der Chef, und dann haben wir uns über Spieler unterhalten. Da habe ich gesagt, nächstes Jahr müsst ihr halt auch mal gehen. Dann, um es jetzt wirklich, Palacios, dass da nicht die halbe Welt hinterher ist, darüber rätseln sie selber. Ich halte den für nach Rodri die Holding Six wie gemalt. Der verzieht keine Miene, der spielt Bälle auf den Millimeter zum Mann und spielt Bälle nach vorne, also nicht Alibi-Bälle und macht Räume zu. Mhm. Das ist mit einem Instinkt.
Wir haben gar nicht drüber geredet vorher, sind wir uns da komplett einig, dass das also ein Palacios total sagen sie,
die gucken Spiel alle ist. Auf unseren Wirtz. Wirtz wird nicht gehen, weil Wirtz wird woanders hin, irgendwann mal, aber für das Erste. Aber das Palacios nicht die halbe Welt, und wir reden jetzt nicht nur über Bayern, sondern die Herrschaften auf der Insel, dass da nicht die längst hier mit Schubkarren antanzen.
Ist, aber Sie glauben, dass Leverkusen eine Chance hat zu verhindern, dass
Spieler nur mit dem Trainer
Alonso. Ja, natürlich. Da gibt's immer Gerüchte, dass der nach England will. Ich wünsche ihm, aber jetzt mache ich jetzt hier, aber ohne jetzt Partei zu ergreifen. Ich wünsche ihm, dass er sich das nochmal überdenkt, wo er gerade ist, was er gerade da leistet, mit wem er was erreichen kann, und er wird nicht zu Manchester City gehen, sondern Nottingham, Wolverhampton, ja, die schmeißen dich mit 26 Trillionen nochmal mehr zu. Aber ist es das, was das toppt? Dieser Trainer, dieser Club, so wie er sich gestern präsentiert hat und in dieser Saison, hat mehr zu bieten als nur am Monatsende ein Scheck.
Weil Tah ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn du jetzt Tah aus diesem Gebilde rausnimmst, ist nicht gesagt, dass er genauso funktioniert. Weil was hat Alonso gemacht? Wie hat er ihn besser gemacht? Er hat Tahs Spiel vereinfacht. Er hat gesagt, du hast quasi nur zwei Aufträge. Schalt den Gegner aus, den Stürmer, und ansonsten schau, ob du in der Überzahlmitte, die Leverkusen immer im Mittelfeld hatten, egal wie, haben sie es immer geschafft, dass sie ein oder zwei Mann mehr im Mittelfeld hatten. Sein Auftrag war, finde den freien Mann im Mittelfeld. Ganz einfacher Pass. Und wenn es nicht geht, kannst du zu Chaka spielen, der wechselt die Seite, ist wieder ein neues Bild entstanden. Also ganz einfache Aufgaben. Oder es geht nicht in die Mitte. Es ist immer Ziel, durch die Mitte zu spielen, weil es sehr logisch ist. Da steht ja auch das Tor. Also Alonso ist ja nicht blöd. Er ist genau das Gegenteil. Das ist ja genial. Und kann er nicht in die Mitte spielen. Da spielst du nach außen. Und der draußen, Frimpong, keine Idee haben, Ball zurückspielen. Da hat wieder ein neues Bild mit irgendeinem frei im Mittelfeld. Das ist ganz einfach. Er hat es ihm so einfach gemacht. Und jetzt ist er natürlich, hat so eine Sicherheit und ist im Zweikampf stark, schnell, groß, wuchtig.
Die Bremer wollten die Bremer gestern. Aber das tat richtig körperlich weh. Also wenn du dann so ein bisschen objektiv wieder guckst und du siehst, spielen dann mal lang, dann der Tar, weiß ich nicht, verzieht keine Miene, kommt so ein bisschen, gibt ein bisschen in den dritten Gang aus. Also einfach aus. Es geht nicht weiter. Verstehen Sie? Schluss hier für euch.
Er spart sich natürlich auch einen Haufen Gedanken, wenn er sich um den Spielaufbau. Er muss sich ja um nichts kümmern. Sein. Er hat nur den Auftrag, finde Grimaldo, finde Chaka, finde Wirtz, finde Jonas Hoffmann, der reinkommt, finde Andrich. Also so spielt Leverkusen. Also sie spielen erst durch die Mitte und dann irgendwann nach vorne. Und interessant nochmal zu Tar. Ich weiß nicht, ob es zu lang ist, aber interessant war das Länderspiel Deutschland gegen die Türkei. Tar, wie er da gespielt hat, weil er einfach aus dem Leverkusener Ding immer den Mann, freien Mann im Mittelfeld gesucht hat.
Aber der war nicht da.
Nein, die hatten andere Laufwege auf einmal. Die sind weggelaufen vom Ball. Das kannte er nicht. Deswegen hat er in vielen Situationen anders ausgesehen als in Leverkusen. Er hatte eine Sicherheit. Und deswegen, er sollte sich auch dreimal überlegen, ob er diesen Trainer und diesen Verein und diese Mannschaft verlässt. Ich glaube, dass er es könnte.
Ja, aber ich glaube auch, der Club hat mehr zu bieten als nur einen Scheck am Monatsende.
Das wollen wir einmal aufnehmen und uns die Stimmung nochmal zu Gemüte führen. Ich denke schon, dass der ein oder andere etwas überrascht war, was da gestern in Leverkusen so abgegangen ist. Und unser Kollege Michael Engelberg hat ja einfach schöne Stimmen zum Mitfreuen eingesammelt.
Auf diese Meisterschaft! Wir haben sie! Wir haben sie! Weiter, immer weiter! Komm, Männer! Wir holen uns das Triple! Falls zu Leverkusen!
Ja, das geht an die Bayern-Fans und an die Dortmund-Fans. Hier muss man reinhauen! Hier muss man reinhauen!
Ja, nur der SVB, oder?
Was passiert?
Ja, ich wollte die Eckfahne holen und dann leider sind andere Leute auf meinen Fuß rumgetreten. Egal, nur der SVB.
Gute Besserung!
Heute Kommunion und ist heute Morgen zur Kommunion gegangen und wir sind mit einem Teil der Gäste jetzt hier zur Bayer Arena, um von hier draußen quasi mit zu feiern.
Keiner kann sagen, Lucky Cousin, wir haben gekämpft und wir haben es uns verdient. Und jetzt, wer soll nochmal zu uns sagen, Vize Cousin? Keiner!
Alles nochmal reingelegt in das letzte. Lucky Cousin kannte ich übrigens gar nicht, aber schien sich zwischendurch auch
das mal. Das muss neu sein, weil eben, wo waren die Lucky nochmal? Kann mir das jemand mal schnell mal?
Mehmet, weil Marcel Reif und ich häufig hier schon über Wirtz und seine Fähigkeiten gesprochen haben. Uns interessiert beide aus deiner Sicht, auch aus der Sicht des Weltklasse-Spielers, der du selbst gewesen bist. Was siehst du in Wirtz? Was kann er, was andere nicht können oder was nur wenige können? Was macht ihn zu was Besonderem?
Ganz viele Dinge. Ganz viele Dinge. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Er ist schnell, er hat eine unglaubliche Auffassungsgabe. Er nimmt Räume sehr, sehr gut wahr und kann auf engstem Raum so dribbeln, dass er mit jedem Schritt quasi den Ball berührt. Also das ist für den Gegner ganz, ganz schwer, da irgendwie hinzukommen. Und das alles macht er in einem Tempo und in einer traumwandlerischen, technischen Perfektion. Der Junge hat alles, er hat wirklich alles. Und ich sage das immer, bei Spieler, ähnlich wie bei Musiala, da ist dann kein Deckel obendrauf, also von der Entwicklung her. Das ist nicht so, wo man jetzt sagt, der stagniert. Er wird sicherlich auch mal andere Phasen durchlaufen. Aber das, was da an Grundstock da ist und was er jetzt schon zeigt, das ist außergewöhnlich.
Was er noch hat? Demut vor dem Spiel und vor einem Mannschaftssport. Der läuft 12 Kilometer. Der sitzt nach Spielen, ich habe mich mit seinen Eltern mal unterhalten, der sitzt nach dem Spiel gegen VfB Stuttgart Pokal, wo es wirklich eng war, Augenhöhe, und wo wirklich viel gelaufen werden musste. Der war nicht in der Lage, seine Schuhe auszuziehen. Der saß nach dem Spiel in der Kabine.
Und trotzdem sieht es so leicht aus, gell?
So. Auch. Aber wenn du siehst, wie der, wenn es schiefgegangen ist, der Angriff, ist er nicht, und da siehst du nie so irgendwelche Handbewegungen, Armbewegungen, wo du denkst, so jetzt, Mensch, ist der Florian Wirtz jetzt, nun gibt, ihr seht doch, dass das Jahrtausendtalent ist, sondern, ja, dann müssen wir wieder losgehen. So. Na, und dann läuft er wieder an.
Er lässt nie den Kopf hängen.
Und zeigt nie einem Mitspieler, dass er eigentlich der ist, den man zu bedienen hat. Nie. Und das macht eine Mannschaft aus, das hat der Trainer natürlich auch im Griff, habe ich den Eindruck. Und er hat einen Abschluss, was er mehr hat als Musiala. Mehr.
Ja.
Aber gestern hättest du es wieder sehen können. Gestern war, kleine Geschichte am Rande. Also, es würde den Platzsturm geben irgendwann. Das war aber vorher lang besprochen, wie der abzulaufen hat. So, jetzt steht's 2-0. Und jetzt macht er das 3-0. So, jetzt merkst du, wie die Fans langsam, es ist doch an der Zeit. Darum merkst du, wie die Stadionverantwortlichen, alle, konntest du richtig so, wie so ein Banner über dem Stadion, es reicht jetzt nur einen Ball hin und her schieben, dann bringen wir das hier sauber zum Schlusspfiff und danach können die ja auf den Platz. Das hat aber dem Florian Wirtz keiner gesagt. So, darauf macht er das vierte und das fünfte und irgendwann musste, war super vom Schiedsrichter gemacht und dass er das dann irgendwann mal gesagt hat, es reicht. Der war nicht, er kam, durfte nicht von Anfang an mitspielen, kam in der 60. und hat gesagt, Kinder, ich weiß nicht, was hier geplant ist, aber ich muss jetzt erstmal.
So war das nicht abgemacht.
Ich muss ein bisschen arbeiten. Hat einen Abschluss. Das ist
Mehmet, wenn wir die Spieler Musiala und Wirtz, die jetzt beide auch gerade immer im Vergleich fallen, nennen, da denkt der ein oder andere auch an dich zurück. So ein Spieler, wendig, trickreich. Siehst du in denen was? Machen die was besser als du?
Also grundsätzlich ist es immer schwierig, Spielertypen zu vergleichen. Ich kann sagen, in dem Alter von den beiden war ich bei weitem nicht in der Verfassung und ich konnte es andeuten. Konstant für mich selber auch in meiner Leistung war ich ungefähr mit Ende 20. Also, aber die sind beide besser. Also das heißt, sie sind beide schneller. Was sie auszeichnet, ist einfach dieser Instinkt. Dieser Fußballinstinkt, sich auch in schwierigsten Situationen nicht denken zu müssen, sondern das fällt ihnen automatisch ein. Also deswegen so einem Spieler einen Laufweg vorgeben, so ein Quatsch. Und das ist das, was Wirtz und auch Musiala so stark macht. Sie haben die Freiheit, sich auszutoben. Ja, da kommt halt auch mal vielleicht eine Unsinnsaktion bei raus, aber wenn sie ihren Instinkten folgen dürfen, wenn das eingefordert wird, und es macht Alonso, weil er schreibt Wirtz nicht vor, jetzt hast du das so und so zu machen, sondern mach, Junge, du machst es schon. Also dir wird schon was einfallen.
Weil es
und das sind
nicht,
die besonderen Spieler.
Es sind nicht normale Instinkte. Also Wirtz habe ich gestern nochmal so beobachtet. Der bringt sich auch selber in also er nimmt schwierige Situationen, vor denen geht er nicht weg. Also da sind vier, fünf Mann. Wir sind in so einem Strafraumeck. Dann nimmt er den Ball und statt irgendwo sich umzudrehen und hinten die großen, großen Fluchtwege zu nutzen, ja, macht er einmal zack, zack, zack und geht in dieses Getümmel da rein, wo ich denke, warum macht er das denn jetzt? Warum? Weil sich vier auf ihn stürzen und hinter ihm.
Und er darf's. Da steht dann kein Trainer draußen, wenn er da mal den Ball verliert gegen fünf. Das kann ja mal passieren.
Ja, aber er zieht drei, vier Mann auf sich und hat sofort sieht auch, was als nächstes kommt. Also das ist schon sehr außergewöhnlich.
Wir sind so zwischen Bayer und Bayern unterwegs, wechseln jetzt auch offiziell das Thema zum FC Bayern, der ja am Mittwoch gegen Arsenal um das Champions League Halbfinale kämpft. Verletzungssorgen sind das aktuelle Thema, die Trainersuche das übergeordnete. Wir fangen mit der Personalsituation an und hören dem Trainer Thomas Tuchel einmal zu, der schon ziemlich frustriert klingt.
Ein riesengroßer Wermutstropfen für uns natürlich die Verletzung von Kingsley, der jetzt heute nach langer Zeit wieder begonnen hat. Und das ist ein dicker Wermutstropfen, der auch ein bisschen überwiegt gerade. Und uns fehlen dann jetzt fürs Rückspiel innerhalb von einer Woche Serge und Kingsley. Dann ist das extrem bitter. Leroy war heute nicht einsatzfähig, ist der dritte Flügelspieler und Manu hätten wir riskieren können, haben wir heute nicht riskiert. Das sind das 3,5 Spiele innerhalb von einer Woche, das natürlich und wieder ein Spieler, der aus einer Verletzung kommt, freigegeben ist, um zu spielen und wir auch die Minuten managen und trotzdem können wir es nicht verhindern, dass solche Rehverletzungen passieren. Das ist ja, das ist extrem bitter, vor allem in der Phase, in dem du um die Titel spielst und in dem du natürlich auch in den K.O.-Spielen im Viertelfinale natürlich die Situation haben möchtest, dass du Alternativen hast, dass Konkurrenzkampf da ist, dass du eine gute Bank hast. Vielleicht müssen wir 120 Minuten spielen. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr großer Wermutstropfen.
Also Coman und Gnabry verletzt vor dem Rückspiel gegen Arsenal. Mehmet, das ist gerade so ein bisschen die Diskussion bei Bayern. Welche Ursache haben diese vielen Muskelverletzungen? Hattet ihr bei Bayern mal auch so eine Phase, wo man sich gefragt hat, ist es nur Pech oder läuft was falsch bei der Trainingssteuerung, bei der Beschaffenheit der Trainingsplätze?
Also zunächst mal haben wir, klar muss man da darauf auch Rücksicht nehmen, aber wir hatten mit Dr. Müller-Wohlfahrt jemanden am Start, der sich perfekt mit Muskelproblemen auskannte, der quasi auch als Arzt sagen konnte, Leute, ihr lauft ins Übertraining gerade, macht weniger mit den Spielern oder er hatte auch das Recht, sich einzumischen. Er hat gesagt, wir müssen die Jungs spritzig kriegen, die kommen alle zu mir mit schweren Beinen und. So, jetzt ist die Diskussion, ja, Tuchel ist ja verantwortlich. Okay, Thomas Tuchel ist im Prinzip für alles verantwortlich. Und dieser Bereich der Trainingssteuerung, das ist ein Bereich, geben die Trainer heutzutage auch völlig zu Recht eigentlich in gute Hände ab und delegieren quasi nur. Gucken danach, dass das läuft. Auch das Reha-Ding, das, warum soll sich Thomas Tuchel jetzt täglich um einen Reha-Patienten kümmern? Und das geht ja gar nicht bei den Aufgaben, die er hat. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem bei Bayern, dass eigentlich dieser riesen Erfahrungsschatz von Müller-Wohlfahrt und seinem Team, da gehören auch die Masseure, haben da dazu gehört, das war, ging alles Hand in Hand, dass das weggebrochen ist. Also das heißt, die Spieler kommen zu früh zurück. Das kann, wie soll Tuchel das entscheiden, wenn die Spieler im Abschlusstraining sind oder schon eine Woche im Training sind, dass es auf längere Sicht halt wieder knallt?
Das sagt ist ja, dann, die waren freigegeben.
Das ist zu einfach. Ja, das ist zu einfach. Aber ihm jetzt da die Schuld zu geben, man kann sagen, ist es richtig, den Bereich abzugeben. Aber schlau ist es allemal, den abzugeben. Nur dann ist halt die Frage, in welche Hände. Und da scheint irgendwas im Argen zu liegen.
Wie nehmen Sie die Verletzungssituation bei den Bayern wahr, Herr Reif?
Naja, dramatisch, weil irgendwelche Verletzungen wird es immer geben. Dafür ist das Kontaktsport und Erwachsenensport. Das wirst du nicht verhindern können. Aber die Häufung an der Stelle musst du drüber nachdenken. Aber da bin ich raus. Da bin ich überfordert. Was ist mit dem Rasen? Ist das wirklich so? Das Geraune, das ist dieser Hybridrasen ist zu hart und dann sind die Absturzbewegungen im Training und die ganze Woche über und dann kommt das Stadion noch dann am Wochenende dazu. Das ist zu viel.
Aber zumindest sind wir uns einig, man kann sich in dem Bereich auf die Suche begeben.
Muss, ja, aber
da muss ja irgendwas.
Nein, nicht. Darf ich dich korrigieren, Mario Ungern? Nicht kann. Das ist, man muss. Also wenn du aus der Champions League ausscheidest, weil zu viele Spieler verletzt sind, und du hast dich nicht um alles gekümmert, dann ist das vereinsschädigend. Also irgendwas stimmt nicht. Das machen sie auch kein Hehl draus. Tuchel sagt ja auch, das ist zu viel, um Zufall zu sein zu können.
Was bedeutet das für das Spiel, Herr Reif, am Mittwoch gegen Arsenal? Wird das jetzt plötzlich ein Matisse-Tell-Spiel? Ist Thomas Müller am Start? Sané werden wir schauen müssen. Alle gehen aber davon aus, dass es zumindest für eine Zeit lang reichen wird. Wie erwarten Sie die Offensive?
Sie führen ja jetzt, ne? Also es ist unentschieden, sie spielen zu Hause. Was musst du machen?
Irgendwie gewinnen.
Ja, ich habe ja verstanden oder glaube verstanden zu haben, was Tuchel damals gesagt hat über Thomas Müller. Das ist nicht ein Müller-Spiel, wenn es darum geht, selber zu kontern. So wie sie es jetzt im Emirates gespielt haben, werden sie es, glaube ich, nicht spielen. Es würde mich wundern, wenn sie es zu Hause spielen. So, also wirst du auch Tempo brauchen. Das ist die Frage. Brauchst du, wie fühlt sich so ein Tell in so einem wirklich ein Spiel, das ist schon das erstes Endspiel für die Saison und eigentlich das eines der letzten, die du haben kannst. Ist er schon? Oder brauchst du Thomas Müller mit seiner?
Wie sieht Thomas Müller? Thomas Müller immer noch ein Spieler, der jede Mannschaft besser macht oder der in bestimmten Momenten hilfreich ist? Wenn ja, wie erkennt man diese Momente?
Also Thomas Müller ist jetzt auch in guten gesetzten Alter, wo er auch nicht dreimal die Woche spielen muss, der aber immer für Highlights, das wird er auch wahrscheinlich mit 42 noch können, besondere Laufwege, Müller ist halt dann irgendwann immer da. So, das ist jetzt keiner, der erlöst mittlerweile viele Sachen mehr mit Geschicklichkeit als früher, als mit Tempo, hat sein Spiel auch so ein bisschen angepasst und Müller ist immer eine Option. Also, und das ist jetzt die Frage, wie Marcel gesagt hat, wie wird Arsenal auftreten? Erwartet man sie offensiv und die Bayern ein bisschen defensiver, dann ist der Weg für Müller natürlich in die Spitze ziemlich weit. Aber wenn Arsenal tief steht, dann macht Müller auf jeden Fall immer Sinn. Weil, also wenn er eins kann, er schafft immer Unruhe. Interessant ist auch, wie oft ich gefragt wurde, vor dem ersten Spiel gegen Arsenal, wie hoch Bayern verlieren wird. Und ich habe gesagt, ihr täuscht euch. Ja, warum? Weil ich selber erlebt habe, wir waren 96, hatten wir ein furchtbares Jahr als Mannschaft. Wir waren untereinander zerstritten, in der Meisterschaft unter Ferner liefen, gegen Rostock verloren, ich weiß es nicht, also auf alle Fälle lustlos.
Otto Rehhagel ist rausgeflogen.
Lustlos, ein lustloser Haufen, der aber für spezielle Highlights und das war der UEFA Cup, zusammengehalten hat. Also wie Pech und Schwefel, um dann hinterher wieder in getrennte Richtungen zu gehen. Deswegen habe ich, glaube ich, Bayern hat eine gute Chance weiterzukommen, weil in so besonderen Spielen jeder unter der Lupe steht, jeder einzelne Spieler. Und da will keiner abfallen und dann macht man auch den Weg für einen Mitspieler, den man vielleicht in der Bundesliga nicht machen würde, weil es geht auch um einen selber und es geht um das große Ziel. Deswegen, ich sehe die Chancen gar nicht schlecht.
Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich finde Mannschaften, die schlechtes Gewissen haben, plus wenn du von außen drauf guckst, und das zeigt ja das Dilemma des FC Bayern oder beschreibt ihn, charakterisiert ihn in dieser Saison. Sie suchen sich Spieler aus. Und das findest du gut als Spieler, weil ihr euch das ausgesucht habt. Als Trainer würde ich sagen, wenn wir so weit kommen, Freunde, das könnt ihr vergessen. Wir sind der FC Bayern, hier sucht niemand Spieler aus. Wir fahren nach Heidenheim und sind der FC Bayern. Und das haben sie nicht hingekriegt. Das hat Leverkusen, das ist ja nicht irgendwie eine gottgegebene, vom Himmel gefallene Serie, dass die jetzt ungeschlagen sind, sondern die jetzt so gestern mal sehen sollen. Das war gemähte Wiese und Werder war zu schlecht und das gar nicht zu, kann gar nicht gegenhalten. Die haben das mit einer Seriosität, mit gelacht haben sie hinterher, mit einer Ernsthaftigkeit zu Ende gespielt und am Ende, das musste ich 5-0 ausgehen, aber 2-0, das war klar. Bayern werden, ich glaube, völlig bei dir.
Weil du es angesprochen hast, dass sie sich dieses Jahr die Rosinen rauspicken, wo sie es sich rausnehmen, Leistung zu bringen. Egal, ob ich jetzt meinen Mitspieler leiden kann oder nicht. Das ist viel früher passiert. Aber die Chance, das jetzt doch noch ins Ziel zu bringen, die ist nicht so klein, wie viele denken. Weil du es gerade erwähnt hast, das Kind ist ja viel früher in den Brunnen gefallen. Und jetzt, in der Situation, das kriegst du auch als Trainer nicht mehr raus aus den Spielern. Das heißt, jetzt haben wir in Arsenal gut gespielt, ist klar, jetzt müssen wir da dranbleiben, auch in der Bundesliga. Und das schafft die Mannschaft nicht. Aber was sie schafft, ist, für Highlights da zu sein.
Warum ist aus deiner Sicht das mit Tuchel und dem FC Bayern nicht gut gegangen?
Da habe ich zu wenig Internas, aber ich habe es ja schon mal gesagt. Tuchel hat Weltklasse-Spieler trainiert in vielen Vereinen, hat auch Großes gewonnen mit großen Spielern. Er weiß auch, wie man große Spiele führt und hat qualitativ unfassbar gute Kader gehabt. Er weiß also, was auf dem höchsten Niveau, was für Voraussetzungen, was für Spieler er braucht. Und er hat von Anfang an gesagt, dafür, für die Ziele, die wir haben, ist der Kader zu dünn. Es ist der und der Spieler nicht gut genug auf der Position. Und er hat nach Verstärkungen geschrien, hat sie nicht bekommen.
Da verliert man eine Mannschaft dann?
Wie gesagt, ich kenne den Umgang mit den Spielern nicht, aber es wirkt nicht so, dass sich die Spieler wohlfühlen oder befreit aufspielen. Können wir wieder Leverkusen nehmen. Jeder hat Freude, jeder will den Ball, jeder will was probieren, jeder darf er selber sein, wird nicht rumgeschoben, wird nichts auf den Gegner angepasst. Und so sind wir ja auch immer Meister geworden. Also auf den Gegner anpassen, ja, woher denn?
Er hat die Spieler nicht gekriegt, also den Spieler. Man nimmt dieser Holding Six mal fest.
Ich kann kein Französisch, weißt du.
Deswegen probiere ich es ja auf Italienisch. Er hat diese Holding Six nicht gekriegt. Also A, diese Verstärkung, die eindeutig nötig war wohl. Und B, hat er den beiden, die dort tätig waren in der Gegend, sagen wir mal so, nicht die Laune verbessert. Kimmich und Goretzka. So, jetzt hast du also eine doppelte, nicht nur zu Pech kam dann auch noch Unglück dazu. So, und dann hast du eine Gemengelage, dich machst dich nur daran fest. Sie haben irgendwann mal ging der Pokal weg. So, jetzt ist ja nicht mehr so, dass sie sogar sich nur selbst aussuchen müssen, was da kommt oder wollen, sondern es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Jetzt, das ist Finale. Und natürlich, sie waren doch nah dran, eben zu sagen, kann das bis zum Ende gehen? Ja, natürlich kann das bis zum Ende gehen. Sie werden also gegen Manchester
City Champions League Triumph.
Ja, sie werden das gegen Manchester
City. Ja.
Wenn sie es
schaffen, heißt, kann
wenn
passieren.
Sie gegen Manchester City schaffen. Und Manchester City, die Übermannschaft an so einem Abend, wenn der FC Bayern, wenn sie alles auf den Platz bringt, was sie haben, ist das noch nicht erledigt. So, also deswegen.
Diese Holding Six Debatte, die Marcel Reif gerade nochmal angesprochen hat, Mehmet. Kann man aus einem Kimmich oder einem Goretzka nicht so einen Spieler machen, der dieser Anforderung gerecht wird, die Tuchel da geäußert hat? Sind die wirklich nicht in der Lage, so defensiv auf der Sechs zu spielen, wie Tuchel sich das vorstellt?
Doch, sie können das. Sie haben es ja auch über lange Zeit bewiesen. Und trotzdem hat Thomas Tuchel auf den Positionen andere Ansprüche. Goretzka ist ein unfassbar wertvoller Mannschaftsspieler. Kimmich hat sich als Stratege versucht, ist unter der Last, er wollte es ja auch selber und er hat es auch teilweise gut gemacht, aber irgendwann wurde der Druck einfach zu groß für ihn, auch auf der Position, und Goretzka war ein Spielertyp, der ihn quasi unterstützt hat, aber auffangen konnte er ihn auch nicht. Also und deswegen hat die Konstellation nicht mehr wirklich gepasst, auch in der Abwehr. Jetzt haben wir auf einmal bei Bayern München ein Innenverteidiger-Duo, die funktionieren miteinander, mit denen hat überhaupt keiner gerechnet, dass das in der Konstellation kommt. Und
die Licht und Dyer.
Die Licht und Dyer und Upamecano, dem Jungen nehme ich ab, dass er sein letztes Hemd für Bayern München geben würde. Tut er auch. Er schmeißt sich rein, ihm ist nichts vorzuwerfen. Er hat halt ein Problem mit seinem Nervenkostüm. Das ist dann natürlich für Bayern München schwierig, wenn du weißt, du hast einen Faktor drin, wenn es eng wird, wackelt ein Spieler oder bricht weg. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein feiner Kerl ist und auch alle Voraussetzungen mitbringt. Wenn da irgendein Quäntchen fehlt, dann wird's schwierig werden, auch für den Spieler und vor allen Dingen auch dann für den Verein. Wenn du so einen Spieler hast, wo du nicht genau weißt, was kommt dabei raus, ist es natürlich schwer, den zu bringen.
Herr Reif, unser Lieblingsthema. Wer wird Trainer beim FC Bayern in der neuen Saison?
Ich dachte schon heute, wir könnten es mit anderen Dingen wegschwätzeln.
Wundert es Sie, dass jetzt doch seit der Absage von Alonso gute 2 Wochen vergangen sind, ohne dass was passiert ist? Oder spricht das für einen sehr ausgeruhten und präzisen Plan der Bayern? Nämlich alles wirklich abzuklopfen, bevor man sich festlegt.
Ich kann mir keinen anderen Plan vorstellen oder will mir auch keinen anderen Plan vorstellen an so einer Position. Es ist ein bisschen schon passiert. Also Hoeneß war weg, Sebastian Hoeneß, Alonso war weg. De Zerbi hörst du jetzt aus Brighton auch nicht so, dass er...
Äußert sich aber auch seltsam, finde ich.
Ja, aber
du hast verlängere hier auf keinen Fall. Jetzt sagt er plötzlich, ich will hier nicht weggehen. Ja.
Er schläft jedenfalls nicht bei offenem Fenster, um den Ruf nicht zu überhören. Den Eindruck habe ich wenigstens. So, und deswegen wird's dünn, aber das wussten wir doch. Und bei Liverpool weißt du immer noch nicht, wer dort Trainer wird, und bei FC Barcelona auch nicht. Und da reden wir über wirklich Platzhirsche. Deswegen, ich bleib dabei. Es ist nichts geklärt. Es ist auch nichts geklärt vom DFB aus oder von Nagelsmann Seite aus, dass er, ich halte das sowieso für absurd, dass vor dieses Thema uns beschäftigen wird und jeden Tag mehr. Je länger es kein weißer Rauch aufsteigt in München, wird immer wieder
egal, in welche Richtung.
Ja, wird also immer wieder eine
Entscheidung
kommen,
muss eigentlich
mal,
ja.
Aber klar. Muss doch jetzt, so kann man doch nicht hinter. Doch, natürlich kann man auch in so eine EM gehen, aber nicht indem man es ständig zerlabert, weil dann hast du wieder einen Nebenschauplatz, der völlig krank ist. Jetzt kommt Zidane, wollen wir den nicht auch noch spielen?
Ja. Erst Sie, dann Mehmet.
Ja. Erst ich, dann Mehmet. Ich habe das immer gesagt, Zidane ist ein toller Typ. Zidane ist ein Spieler von Real Madrid gewesen und jeder kennt ihn dort. Er hat dort hohe Ziele gehabt und hohe Ziele erreicht. Aber er ist kein Laptop-Trainer und er ist kein Trainer im engeren Sinne, behaupte ich, sondern er ist eine Figur. Und da muss mit der Kabine, die du bei Real Madrid hast, die müssen einem solchen Trainer Dinge abnehmen. Und er hat ein Standing, aber so, und er hat eine Sprache, und er hat Spanisch, er hat die Sprache. Und wenn du nicht nur an der Tafel die theoretischen Dinge machst, sondern mehr lebst, glaube ich, bin ich dort in der Kabine, von deiner Aura und von deiner Art mit einer solchen Bauchtanztruppe umzugehen, dann musst du die Sprache können. Das ist einfach so. Und wenn er nach München käme, würde sich daran nicht schrecklich viel ändern, glaube ich. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich.
Ich glaube, wir haben genau den Typus, den du jetzt gerade beschreibst, direkt vor der Nase. Wir haben so jemanden, das ist Lothar Matthäus. Hat eine Bayern-Vergangenheit.
Er will doch nicht mehr Trainer sein.
Aber erzähl doch. Ja, dann muss man ihn halt zwingen, weil also ich hab wahnsinnig viel von ihm gelernt. Er war mein bester Mitspieler, mit Abstand der Beste. Er kann nicht verlieren. Er kennt diesen Verein wie seine Westentasche. Er hat auch eine tolle Entwicklung genommen. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu als Experte und einfach was er sagt, es ist richtig. Und die Spieler werden so einem Mann folgen, immer. Weil da fehlt doch im Spieler das Argument, wenn der Lothar sagt, mach das mal so, weil so und so geht's und zu das und, zu dem und dem führt's und der Spieler macht's und sieht, es funktioniert und es wird funktionieren, dann hängt er natürlich an Lothars Lippen. Und ich finde Lothar eine tolle Lösung für alle Beteiligten.
Du kennst Uli Hoeneß sehr gut, du kennst Karl-Heinz Rummenigge sehr gut. Was glaubst du, hält sie möglicherweise davon ab, über Lothar Matthäus nachzudenken? Denn der Name ist angeblich kein Thema.
Das weiß ich nicht, ob der Name ein Thema ist oder nicht. Vielleicht wird er irgendwann ein Thema. Kalle und Uli, weiß ich im Moment nicht, wie sie ticken. Eins ist, aber klar, sie hatten alle miteinander Schwierigkeiten, mal eine Zeit lang, das aber behoben. Aber klar ist doch, Lothar hat sein, das ist, glaube ich, auch Lothars Problem. Der hat seinen eigenen Kopf, der hat das Wissen, der hat eine Haltung, der lässt sich nicht reinquatschen und er ist eigentlich nicht wirklich steuerbar, was ich aber ganz gut finde, weil wenn man ihm vertraut, er würde das gut machen.
Wir sind uns sicher, Mehmet, dass du es auch gut machen wirst bei Bild, wenn die Europameisterschaft kommt. Und jetzt kommt Scholl dann in der ersten Folge am 14.06. nach dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland hier bei Bild.de stattfindet. Für den Moment bedanken wir uns ganz herzlich, Danke. Dass du heute hier in der Sendung dabei gewesen bist. Es hat
mit euch beiden Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Marcel, er ist ja auch bei der EM im Einsatz, dass wir wieder mal zusammen was machen. Hat Spaß gemacht.
Ja. Wir können uns hier nichts Schöneres vorstellen. Bleib gerne noch kurz bei uns, Mehmet. Aber wir sagen an der Stelle schon mal Tschüss und bis zum 14.06. sozusagen.
Ciao.
Wir machen bei Reifes Live natürlich weiter mit dem BVB, dem Kampf um Europa, und ein bisschen internationalen Fußball haben wir auch noch für Sie. Wollen uns jetzt einmal anhören, was Edin Terzic nach diesem Sieg in Gladbach zu sagen hat. Ja, und was er alles dort zusammenfasst.
Ein extrem intensives Spiel für uns, was wir uns hätten deutlich leichter gestalten können. Ich glaube, dass wir ganz gut ins Spiel gefunden haben, konnten früh in Führung gehen, konnten das Ganze dann auch ausbauen auf 2-0, haben es dann aber nicht geschafft, die Tür zu schließen, sondern haben dann den Gladbachern die Möglichkeit gegeben, durch den Anschlusstreffer zurück ins Spiel zu finden. Und dann war es natürlich nach der gelb-roten Karte ein komplett anderes Spiel. Wenn man jetzt alles berücksichtigt, dass wir vor 2,5 Tagen gespielt haben, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, dass wir leider nach 2 Minuten Sepp Haller verloren haben, dass wir dann so viele Widerstände bewältigen mussten mit der gelb-roten Karte, mit der Verletzung von Jamie Bynoe-Gittens, mit dem gegebenen und dann zurückgenommenen Elfmeter. Wie wir das als Mannschaft dann bis zum Ende leidenschaftlich verteidigt haben, großes Kompliment und extrem wichtig für uns, dann heute hier als Sieger nach Hause zu gehen.
Ja, Dortmund musste gewinnen, denn auch Leipzig hat gewonnen. So ein Spiel, Herr Reif, wie dieser Sieg in Gladbach, Terzic hat es gerade so in Halbsätzen gesagt. Man könnte sich auch so auf so viele einzelne Themen stürzen. Der Elfmeter, der drin war, dann aber zurückgenommen wurde, weil noch nicht freigegeben. Da hat sich der Schiedsrichter so ein bisschen um die Wahrheit herumgedrückt, oder?
Ja, das sah nicht gut aus.
Da müsste man vorher deutlich klar machen, wenn der nicht freigegeben sein sollte.
Da ist ein Spielleiter, der das hoffentlich alles vernünftig regelt. Das sah nicht gut aus.
Gelb-rote Karte Adeyemi. Was ist mit Adeyemi gerade los?
Was ist mit ihm jetzt gerade los? Er ist ein junger Mann und er benimmt sich wie ein junger Mann. Er benimmt sich allerdings...
Wirtz und Musiala sind auch junge Männer.
Sehen Sie, da muss also ein kleiner Unterschied sein. So. Du bist ein junger Mann, daran wirst du nichts ändern. Aber wenn du mit den großen Jungs spielen willst, musst du dich leider benehmen wie ein großer Junge. Oder wie einer, schon ein junger Mann. Wenn du allerdings Dinge machst und das am Stück machst, die ein ganz junger Mann macht, dann werden dir die Männer irgendwann mal sagen, das macht keinen Spaß. Denn die mussten ein bisschen mehr laufen, weil der Junge sich da mit zwei dämlichen Aktionen ins Abseits geschossen hat. Letzte Woche in der Schweiz haben wir über Adeyemi ausgeredet. Er muss erwachsen werden, sonst wird's mit dieser Karriere nichts. Er darf heute schon so früh ran in Dortmund und sie haben ihn für viel Geld geholt und sie sehen so viel in ihm und wir alle wissen, also da muss man ja nicht die Raketenwissenschaft neu erfinden, was er alles drauf hat. Nur wir sehen auch, was er sonst so drauf hat. Und das passt nicht auf diesem Niveau. Ich mache mir da um den Jungen wirklich Sorgen, denn das wäre nicht gut, wenn er so bleiben möchte, wie er ist. Und in vielem muss man Charaktere lassen, wie sie sind, und man muss auch die Unbekümmertheit lassen. Aber das muss einem Ziel untergeordnet sein. Und wenn nicht, werden sich die Ziele verändern. Das heißt, auch die Clubzugehörigkeiten verändern und irgendwann wird er irgendwo spielen, wo er so sein kann, wie er ist. Und keiner und alle darüber auch freuen noch. Aber da geht's dann nicht mehr um
Europa und um ähnliche Dinge. Der ist an der Gabelung jetzt und daraus muss er lernen aus so einer Geschichte.
Mein Kollege Michael Markus hat in seinem Kommentar auch seine Reaktion kritisiert. Das war so ein Grinsen nach dieser gelb-roten Karte.
Also wir hatten eine Schwalbe, hatten wir mal kürzlich und sowas. Und dann kriegen wir wieder die Diskussion über Schiedsrichter, auch nur Menschen. Und die, natürlich, ein Schiedsrichter bereitet sich auf ein Spiel auch vor. Sage ich jetzt, dass sie Dortmund benachteiligen werden? Sage ich, dass sie Adeyemi auf dem Kicker haben? Nein. Können sie das völlig ausblenden? Nee. Ganz einfach. Wir wissen, Adeyemi kommt und zuletzt hatte ich den Eindruck, er wird sich einen Elfmeter hart erarbeiten, schmerzhaft erarbeiten müssen, weil ich glaube, dass er im Moment und nicht zu Unrecht unter einer gewissen Beobachtung steht, wenn er in Richtung Strafraum sich bewegt. Plus jetzt diese Geschichte, wie reagiere ich auf einen Schiedsrichter, das würdest du von erwachsenen Menschen in England zum Beispiel nicht sehen. Also einem Schiedsrichter gegenüber, doch, möglicherweise in unteren Ligen, aber das ist ja das, was ich meine. Dann musst du dich in die unteren Ligen bewegen, dann kannst du machen, was du willst. Da oben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler auf diese Art reagiert.
Wäre das jetzt nicht so ein klassischer Job für Matthias Sammer, der ja BVB-Berater ist und mit seiner Erfahrung und auch seiner Gabe sich jemandem mal vorzuknöpfen?
Unmissverständlich, ja.
Und das meine ich wirklich vollster Anerkennung und Bewunderung. Ich kann bei Edin Terzic sogar verstehen, dass es vielleicht manchmal so ein Mit-30er, dass der nicht so an so jemanden rankommt, wie dann, wenn Matthias Sammer da als Europameister 96 und mit all seiner
väterlichen Güte,
so kann man es auch formulieren, ja, auf ihn zukommt.
Ja, das würde ich mir sehr gut vorstellen können und das wird wohl auch sein müssen, weil nochmal, das ist dann, und jetzt sage ich etwas Fürchterliches, das ist dann totes Kapital. Das hat Geld gekostet und dieser Transfer und man braucht ihn. Wenn der aber draußen sitzt, weil er eine Sperre hat, wegen so einem Mumpitz, das geht nicht. Das und nicht in der Phase der Saison, wo die jeden brauchen und einen mit dem Talent und mit dem Tempo sowieso. Das an der Stelle muss man dann einem Jungen mitteilen, du pass auf, dann geh in Zirkus, da springst du selber vom Trapez oder nicht, das ist dein Ding dann, ob dein Netz ist oder nicht, dein Problem. Aber hier sind wir ein Club, eine Mannschaft, die natürlich, die anderen gucken doch auch. Wenn er spielt und der andere spielt nicht, sitzt auf der, wir reden über Dortmund, über den Kader. Und du sitzt da draußen und der spielt und ist dann bei Minute X, spielt er aber nicht mehr. Dann sagst du, mein lieber Schwan, das sind hier aber interessante Dinge, wie die laufen. Deswegen selbstverständlich, ich kann mir gut vorstellen, dass Matthias Sammer da gefragt ist.
Dieser Sieg von Dortmund war erforderlich, um in Sachen Champions League ja weiter dran zu bleiben. Wir gucken mal auf die Tabelle in der Bundesliga. Da ist ein hohes Punkteniveau aktuell in der Top 5 und das bereitet vor allen Dingen Leipzig und Dortmund Probleme, denn sicher ist ja nur der Tabellenvierte in der Champions League. Das ist aktuell also Leipzig mit 56 Punkten. Das Torverhältnis ist um 11 Treffer besser als das der Dortmunder. Also da kann man schon von einem Punkt gewisserweise sprechen und Stuttgart gewinnt einfach weiter, steht jetzt bei 63 und wir haben noch das direkte Duell Leipzig-Dortmund.
In Leipzig.
Schönes Timing.
Schickes Timing, wir müssen ja noch ein bisschen Spannung haben, nachdem, also der Meisterkampf ist nicht mehr, oder? Unser Lieblingsspiel.
Da wird es jetzt eng, zugegebenermaßen.
So, deswegen, sonst müsste ich den wieder ausziehen. Nein, die hören ja nicht zu. Es sieht im Moment, so wie es in Europa läuft, nicht so schlecht aus. Also wenn, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Bayer Leverkusen am 2-0 das Hinspiel gewonnen, wenn die einen englischen Club, West Ham, rauskegeln. Wenn der ruhmreiche FC Bayern nach einem 2-2 in den Emirates jetzt zu Hause Arsenal rauskegelt. Liverpool hat, glaube ich, gegen Atalanta Bergamo nicht hoch gewonnen, sondern 0-3 verloren. Das scheint da auch Ende der Fahnenstange zu sein in der Europa League. Das könnte reichen, aber also sich darauf...
Wir reden gerade über den möglicherweise den fünften Platz.
Und es geht nur zwischen England und Deutschland. Im Moment war verzweifelt schon, habe lang gesagt, hör auf, das wird nichts werden. Die Engländer werden das durchziehen. Im Moment würde ich eher das Näschen vorne sehen, aber Dortmund, das ist, glaube ich, nicht von mir, aber sonst gut beraten, sich das nicht als, wie soll ich sagen, als gegeben vorzunehmen.
Und rein theoretisch, praktisch, haben Dortmund und Bayern München ja auch noch die Chance, sich über den, gut, Bayern München wird es auch so schaffen, aber Dortmund ist auch in der Champions League noch im Wettbewerb. Der Sieger der Champions League ist im nächsten Jahr.
Ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass sie gegen Atletico Madrid zu Hause weiterkommen.
Wir kommen später auf die Tipserei. Verraten Sie doch noch nicht so viel. Wir wollen noch kurz im internationalen Fußball verharren und tun das wie immer zunächst mit unserer Übersicht über die besten Torjäger der Top-Ligen am Montag. Überraschung, in der Bundesliga ist es weiter Harry Kane, der dort auf Platz 1 steht mit 32 Treffern, Mbappé 24, Martinez 23 von Inter Mailand in Italien, Haaland mit 20, die Nummer 1 in England und bei La Liga historische Veränderung, Herr Reif. Seit dem ersten Spieltag hatten wir da Jude Bellingham. Jetzt ist es Artem Dovbyk von unserem Lieblingsverein
Girona.
Ja. Mit 17 Treffern.
Ja, ein Ukrainer, den, weiß ich, hatte niemand so richtig auf der Rechnung, außer in Girona. Aber wer hatte Girona auf der Rechnung?
Genau, insofern.
Und Bellingham macht jetzt das, was er, wofür sie ihn geholt haben, spielt im Mittelfeld, wie ein anständiger Mittelfeldspieler. Er
verhindert auch das Tore fallen und so. Schießt nicht mehr ausschließlich.
Und da vorne jetzt die Herren Vinicius und Rodrigo und andere jetzt ihren Job machen, bei Real kann man Job-Sharing machen. Muss nicht nur ihnen das alles machen lassen. Also,
während wir den Meister gekürt haben, Herr Reif, wird uns die englische Tabelle zeigen, dass es auch anders geht, obwohl es ein ereignisreiches Wochenende war, bezogen auf den Kampf um den Titel. Denn wir sehen, und da muss man kurz gucken, ist das wirklich so der Fall? Das war doch kürzlich noch ganz anders. Manchester City auf Platz 1 nach einem 5:1 gegen Luton, während Arsenal gegen Aston Villa verlor und Liverpool gegen Crystal Palace. Beide jetzt mit 71 Punkten und 2 Punkten Rückstand auf City. 6 Spieltage sind es noch. Liverpool ist so das Thema, was gerade ein bisschen einlädt. Arsenal aber eigentlich auch. Die hatten jetzt beide ein schlechtes Doppelpack. Beiden droht das aus in Meisterschaft und Europapokal.
Und alle Skeptiker in England oder Realisten in England sagen, wir haben es euch doch gesagt, es ist schick und spannend, ja, aber am Ende City.
Aber durch solche Spiele ist das Überraschende, ja, oder? Dass man jetzt zu Hause gegen...
Aber wissen wir beide nicht, dass die direkten Duelle meistens unentschieden ausgehen. Da werden die Finals nicht ausgespielt, sondern wenn Crystal Palace kommt, mit allem Respekt, Oliver Glasner ist der Trainer jetzt. Wenn Crystal Palace kommt, was haben die denn, was meinen die, was die zu verlieren haben in Liverpool? Und aber du kannst dich zum Affen machen an so einem Abend. Und das ist ihnen gerade gelungen. Es geht ein bisschen das, was an Glamour und Glitter hatte. Also Klopp sagt, ich gehe ja am Saisonende und alle laufen nochmal für Jürgen und die ganze Stadt. Und das hat jetzt gerade, da ist irgendwas in die Speichen geraten. Das rollt nicht mehr gerade. Und dann kann das schnell in die andere Richtung kippen. Es ist ja eh vorbei, er geht weg. Und
wir wollen ihn selbst einmal hören. Ja. Jürgen Klopp nach dieser bitteren Niederlage und ja, in der Europa League muss er eben auch dieses 0:3 gegen Bergamo verkraften.
Schon in Ordnung, ich verstehe es zu 100%. Selbstverständlich müsst ihr diese Fragen stellen, wie was bedeutet das fürs Titelrennen, ich bin ja nicht dumm. Und die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Wenn wir wie in der ersten Halbzeit spielen, warum sollten wir dann überhaupt die Liga gewinnen? Aber wenn wir wie in der zweiten Halbzeit spielen, dann können wir genau diese Spiele für uns entscheiden. Und dann müssen wir schlussendlich schauen, wie viele Spiele wir gewinnen können. Wir müssen einfach da sein, wenn die anderen straucheln. Wenn sie dann straucheln. So ist das nun mal.
That's how it is.
Diese Spiele darfst du nicht verlieren. Deswegen hat Leverkusen so eine Serie, weil sie auch nach Augsburg fahren und alles mit großem Respekt. Aber weil sie nicht nur gucken, gegen Bayern mal 3:0 gewinnen und dann jubeln alle, aber am Ende hast du 5 Punkte Rückstand und kannst gratulieren, sondern schön jedes Wochenende artig deinen Job machen, seriös, ernst nehmen. Und wenn du solche, in diesen Spielen verliert man Meisterschaften, ist eine alte Erkenntnis.
Liverpool hat gerade ein Problem mit der Chancenverwertung.
Mit dem Sturm?
Kann man das erklären? Nein. Oder ist Chancenverwertung für sie was, das läuft mal so oder mal so. Kann das was mit dem kraftraubenden Spielstil von Liverpool zu tun haben?
Aber die Chancen gibt es. Wenn es die Chancen gibt, brauchen wir nicht diskutieren.
Okay.
Dann ist es die Ketchupflasche. Dann beim nächsten Mal, erstmal kommt gar nichts raus und dann macht er 10 Tore.
Vielleicht in Bergamo.
Das wird's ja auch brauchen bei 0:3 Hinspiel. Wenn es keine Chancen gibt, dann weißt du, da geht gar nichts. Das können wir vergessen. Solange du dir die Chancen erspielst, und das sage ich nicht, sagen alle Trainer, die sich schon länger auskennen, und die haben recht.
Jetzt holen wir uns nochmal den Trainer dazu, der am Mittwoch in München versucht, mit Arsenal das Halbfinale zu erreichen. Aus deutscher Sicht hoffen wir logischerweise, dass das misslingen wird und die Bayern ebenso wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in die nächste Runde einziehen im Europapokalwettbewerb. Ja, Arteta, nach dieser Niederlage gegen Aston Villa und die Bayern in Sichtweite.
Wenn man Meisterschaften gewinnen will, wenn man in der Champions League dabei sein will, dann muss man in solchen Momenten aufstehen. Wenn nicht, bedeutet das, dass man eine Qualität nicht hat, die sehr, sehr wichtig ist. Wenn man ein Spiel verliert, ist man frustriert und traurig. Aber wie ich schon sagte, haben wir jetzt eine wunderbare Gelegenheit. Eine Gelegenheit, die es in diesem Verein seit 14 Jahren nicht mehr gegeben hat. Nämlich ins Halbfinale der Champions League zu kommen.
Er klingt fast ein bisschen so, Herr Reif, als wenn er diese fehlende Qualität schon ausgemacht hat. Es klang für mich nicht so nach einem Ansporn, jetzt zeigt der Welt, was wir alles können, sondern...
Arteta ist kein Schauspieler. Nee. Arteta kann, wenn es dem nicht gut geht, das weiß man beim ersten Halbsatz. Ja, er wirkt nicht, er vermittelt nicht den Eindruck, als könnten sie sich jetzt hinter ihm sammeln und dann hier in der Allianz Arena einfallen. Wenn sie gegen wen er verloren hat, Aston Villa, Trainer Unai Emery, der mit Aston Villa, die haben alle super Möglichkeiten in der Premier League, aber im Vergleich zu Arsenal oder zu City andere Möglichkeiten nur hat. Und da bleibe ich dabei, ich halte den auch noch für einen denkbaren Bayern-Trainer.
Zumal er die Europa League gewonnen hat mit Sevilla.
Sevilla mehrfach, der in Paris trainiert hat, der weiß, wie so eine Irrsinnskabine aussehen kann.
Der Name schafft's in der Wahrnehmung nicht so richtig in die Top-3-Kandidatenliste, obwohl ich finde, dass die Fakten, die diesen Namen begleiten, man macht, wie Sie es gerade aufziehen, man macht eigentlich jedes Mal einen Haken.
Ja. Ja,
hat Titel gewonnen und zwar mehrfach, hat große Vereine trainiert und zeigt jetzt gerade in der Premier League, ich finde sogar, er holt bei Aston Villa
mehr
in Relation
raus.
Mehr raus als De Zerbi bei Brighton.
Ja, gerade jetzt im Moment und wissend, dass er mit Aston Villa beim besten Willen, ne, und kann er noch so viel rausholen, am Ende Europa League erreichen kann. Aber niemals da vorne mit den Granden, an die wirst du nicht rankommen. So zementiert ist auch in England, sind die Dinge da auch in der heiligen Premier League. Also macht er was? Ich will den beiden den nicht reinreden, gar nichts. Nur ich halte den für einen Trainer, dem, wenn man dem sagen, muss man ihm nicht groß sagen. Ich meine, der kann doch sehen, also bei Aston Villa mache ich einen super Job, da kann ich das und das erreichen. Beim FC Bayern, wenn ich einen halbwegs vernünftigen Job mache, kann ich mehr erreichen. Und mit Kokosnüssen wird in München oder mit Weißwürsten auch nicht bezahlt. Von daher, also ich halte ihn für durchaus einen Kandidaten.
Wir wollen uns sozusagen zum Übergang Richtung Tipps nochmal anschauen, wie Dortmunds Gegner, ja schon am Dienstag Atletico Madrid, am Wochenende in Spanien unterwegs war. Und Marco Wiefel hat das für uns getan.
Das Heimspiel gegen den Tabellendritten Girona dient Atletico Madrid als Vorbereitung für das Champions-League-Rückspiel in Dortmund. Und Atletico zeigt sich anfällig. Girona geht durch Dovbyk früh in Führung. Aber die Rojiblancos reagieren zeitig, denn sie haben Antoine Griezmann. Senior zuverlässig verwandelt in der 34. Minute einen Handelfmeter. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legt dann Correa das 2:1 nach. Spiel gedreht. Dortmund gewarnt, denn Atletico lässt nicht locker. Griezmann macht in der 50. Minute den Deckel mit seinem Doppelpack drauf. Fazit: Atletico Madrid ist für den BVB machbar, aber Antoine Griezmann ist in Form.
Ja, denn Dortmund hat ebenfalls gewonnen, wird spannend. Mal sehen, was die Tipps sagen an der Stelle. Besser geht's doch nicht. Und ich sehe einen optimistischen Marcel Reif heute mal. Denn für Dortmund gegen Atletico gibt's ein spektakuläres 3:1 nach Verlängerung.
Wenn ich es Ihnen doch sage.
Sie haben jetzt Erfahrung mit Freudenfesten in Stadien gestern in Leverkusen. Sie
ja, und
jetzt
möglicherweise auch, noch euphorisieren.
Sie wollen auch, dass in Dortmund jetzt einmal richtig die Luft brennt. Und das wäre sicherlich der Fall und dem BVB sehr zu wünschen. Barcelona gegen Paris haben Sie 1:1 getippt.
1:1, glaube ich, ja.
Das ist, glaube ich, ein kleiner Tippfehler. Also Barca gegen Paris 1:1.
Ja.
Was bedeuten würde, Barca
kommt weiter.
City gegen Real 2:0. Und Bayern gegen Arsenal 2:1. Wir hätten also das Halbfinale Bayern gegen City und Barcelona mit Lewandowski gegen Borussia Dortmund. Es klingt so, als hätte sich jemand was dabei gedacht.
Ja, und Sie vor allem, weil Sie nach Wembley wollen und wollen bei Dortmund gegen Bayern haben. Das ist mir schon klar.
Das wäre einfach zu gut als Fußballgeschichte.
Ja, erstens ist
alleine, um die Engländer zu schocken. So, wenn ihr bei
noch
euch
mal ihnen, noch
wenn
mal
ihr
das
bei
Wohnzimmer
euch ein Champions League Finale so macht, wir kommen gerne und zwar mit allem Mann. Ja?
So, ja, das macht man ja heute. Man mietet sich die Wohnung anderer Leute. So, und dann gehen ins Wohnzimmer und die hauen alle ab. Es ist de facto nicht ausgeschlossen. Weil noch muss gespielt werden.
Danke für den Hinweis.
Morgen, übermorgen, da bist mal ein bisschen mehr. Aber sollte es dann immer noch möglich sein, es ist nicht, und das meine ich ernst, es ist nicht ausgeschlossen. Ich halte City, wir haben so lange mit Mehmet eben drüber geredet, wenn die Bayern wissen, es geht jetzt gegen City in 2 Spielen, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass man das packt.
Würden Sie eigentlich sagen, eigentlich hasse ich diese Fragen, aber mich interessiert, ob Sie eine kluge Antwort geben.
Aha.
Aus City-Sicht, ist da der Premier League-Titel wichtiger oder der Champions League-Titel, nachdem Sie jetzt die Champions League einmal gewonnen haben?
Sie haben Triple gewonnen. Das ist alles. Das würde ich bei anderen Clubs würde ich die Frage mitgehen. Bei City weiß ich nicht, was Guardiola denkt jetzt noch. Also ich habe auch so das Gefühl, irgendwann wird er auch müde dort. Das ist, weil der würde Ihnen sagen, was soll denn das? Sie fragen, alles, wir gewinnen alles. Sie meinen, ich soll ein Spiel verlieren. Welches soll ich mir denn aussuchen? Das haben die nicht mehr im Spektrum. Haben wir ein Triple gewonnen, das wird schwer noch einmal. Das weiß er auch. Also, City ist sicher das Maß der Dinge, aber es ist nicht so, dass die jetzt schon alles gewonnen haben.
In welchem Hoodie sehen wir Sie bei Reifes Live, wenn ein deutscher Verein die Champions League gewinnt? Oder fehlt da die familiäre Beziehung?
Dann bin ich ein neutraler Beobachter. Aber irgendwann, wenn Ihnen das so viel Spaß macht, werden wir uns was einfallen.
Herr Reif, vielen Dank auch Ihnen für heute wieder. Und das Schöne ist, am Donnerstag sehen wir uns hier wieder.
Und wissen was
und werden dann über die Champions League sprechen. Wir werden wissen, wer im Halbfinale ist. Und ja, freuen uns sehr jetzt auf die Fußballspiele an den nächsten beiden Tagen. Und dann am Donnerstag, 10.30 Uhr, Reif ist live. Machen Sie es gut. Bis dann. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen. Tschüss.